Also ich sage euch eins, ihr habt Glück, dass wir nicht im Gericht sind, sonst würde ich euch jetzt schwören lassen, die Wahrheit zu sagen und nichts als die Wahrheit. Also ich will von euch nichts anderes als die Wahrheit hören. Und ich beanspruche für mich selber, dass ich auch die Wahrheit reden will. Wir reden über die Wahrheit. Ein schwerwiegendes Thema. Und ich möchte gern mit einem Bibeltext einsteigen. Das ist so für mich so ein Grundlagentext. In 1. Timotheus Kapitel 2. Da schreibt der Paulus an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus im Vers 4, aber man muss schon den Satz in Vers 3 beginnen. 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 3 und 4. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So. Und jetzt stelle ich einfach mal hier in dieser Runde die Frage des Pilatus. Was ist Wahrheit? Und denk dran, nur die Wahrheit will ich.
An der Stelle müsste man sich dann am besten verabschieden. Manchmal Handy.
Nee, so schnell kommst du nicht davon, Sven.
Naja, also ich erinnere mich noch an die Vorlesungen in Tübingen, Philosophie. Ja, also wo eine Theorie nach der anderen kommt, aber da gab es so einen ganz penetranten Jugendlichen mit langen Haaren, so ein Abiturient, ganz frisch.
Und sagst du fast abfällig, so Abiturient, ja, so ein junger Spund.
Ich war damals schon ein bisschen älter, deswegen sage ich das so. Und der hat immer die skeptische Rückfrage gebracht. Ne? Und irgendwann war die Professorin dann auch ganz genervt und hat gesagt, ja, die skeptische Hypothese lässt sich nicht widerlegen. Ich kann nicht beweisen, dass es Wahrheit gibt und dass wir sie erkennen können, aber das ist jetzt so quasi, jetzt seien Sie mal ruhig hier. Ja. Das bringt uns ja auch nicht weiter. Ja? Aber auf der anderen Seite, also da war nach einem Semester noch nicht viel Klarheit entstanden bei uns und in den Jahren danach hat sich das auch nicht unbedingt verbessert, bei mir jetzt. Ja. So, also Wahrheit.
Ich meine, wir erfahren ja nichts von der Reaktion des Timotheus, leider. Wäre interessant, wenn das ein Gespräch gewesen wäre, wäre aufgeschrieben worden. Und der Paulus schreibt, Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dann wäre so eine Frage vom Timotheus, Paulus, was ist denn die Wahrheit? Also ich schließe daraus, Paulus hat gewusst, was die Wahrheit ist und der Timotheus scheinbar auch.
Ja, deswegen, ich denke, im biblischen Zusammenhang ist das nochmal eine andere Nummer. Ich habe mir vor der Sendung auch nochmal Wikipedia und genau, was du sagst. Also, da sind ja jede philosophische Richtung hat da so ihre eigene Äußerung dazu. Aber ich denke, in dem Zusammenhang geht es nicht um eine beliebige Wahrheit und es geht auch nicht um die Frage einer Information jetzt nur, die ich, wie ist meine Geheimnummer für meine EC-Karte oder sonst irgendwo in dem hin. Es geht, damit die Menschen gerettet werden. Welche Wahrheit rettet den Menschen an der Stelle? Um die Wahrheit, denke ich, geht es bei uns hier. Ne? Und da sind wir schon in einem ganz besonderen Zusammenhang dann. Ne?
Also würdest du dann sagen, es gibt mehrere Wahrheiten?
Naja, ich sag mal so rum, wenn wir jetzt so rein philosophisch oder umgangssprachlich, Wahrheit ist eine richtige Aussage jetzt in dem. Dann eine richtige Aussage über das, was gibt es heute zum Mittagessen, was werde ich morgen arbeiten. Oder also diese manchmal banalen Wahrheiten im Gegensatz zu, wenn ich in einem Exit-Room bin, wie komme ich denn hier wieder raus? Und das ist für mich so ein bisschen eine Metapher für Menschen, die ja die Frage, wie werden wir als Menschheit überhaupt gerettet? Ja? Also so langsam merken viele Menschen, dass wir ein Problem haben. Und was ist die Wahrheit, wie wir mit diesen Problemen rumgehen? Und da sind wir bei ganz elementaren Punkten. Was rettet uns eigentlich hier auf unserem Planeten? Was haben wir denn überhaupt für ein Problem? Schon die Wahrheit über die Diagnose ist ja schon wichtig, geschweige denn die Therapie an der Stelle. Ne? Und in dieser Frage, denke ich, beschäftigen sich viele Menschen. Also es gibt belanglose Wahrheiten und lebensrettende Wahrheiten. Und ich denke, darum ging es jetzt hier, Paulus bei Timotheus.
Aber ich bin mir nicht sicher. Also ich behaupte mal, es gibt nur eine Wahrheit. Und alle anderen hängen davon ab. Wir können jetzt sagen, gut, Wahrheit ist jetzt im religiösen Kontext, ja, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, also biblische Wahrheit. Aber wenn ich jetzt an den Anfang...
Ich würde sagen, es gibt gar keinen anderen. Also ohne eine metaphysische Garantie oder Instanz, die sozusagen einen Grund legt, den man nicht hinterfragt, ob das jetzt Gott ist oder man kann ja alles Mögliche erklären, die Mathematik, alles gewinnt dann letztendlich so einen metaphysischen Charakter, hinter den kann ich nicht zurückgehen. Das ist einfach, das ist meine Grundlage. Descartes war bei seinem Ich denke, also bin ich. Er konnte nicht anzweifeln, dass er zweifelt, weil sonst funktioniert es nicht mehr. Also er braucht seinen Anfang und das ist im Prinzip immer irgendwie ja dann so aus dem Ärmel gezaubert. Ne? Also wenn man es negativ benennt. Im positiven Sinn würde ich sagen, man muss eine Annahme treffen. Man muss
a priori.
Und die a priori sind dann auch nicht qualitativ unterschiedlich, ob ich jetzt Gott annehme oder X annehme. Ja? Aber also es ist immer ein Glaubensakt, das will ich damit sagen.
Ja, genau.
Und wenn wir jetzt die Bibel nehmen, dann heißt das, wenn wir wieder auf den Anfang kommen, wir sind ja in vielen unserer Gespräche hier immer wieder auf den Anfang zu sprechen gekommen, was der Teufel, der war ja der Vater der Lüge, wird er auch in der Bibel bezeichnet, der hat ja als erstes mal eine Lüge aufgetischt, den Menschen, Adam und Eva, sollte Gott gesagt haben, ihr werdet nicht des Todes sterben und so weiter. Das heißt, wenn du sagst Grundannahme, bedeutet das für mich, ich muss auch die Erzählung Gottes über diese erste Lüge und seine Antwort darauf zunächst mal grundsätzlich akzeptieren. Mhm. Das könnte ich ja auch hinterfragen.
Ja,
denn es scheint mir so zu sein, dass all das, was wir danach finden, eigentlich der Versuch Gottes ist, die Wahrheit zu sagen. Mhm. Also so nach dem Motto, da ist einer gewesen, der hat was Falsches gesagt über mich und jetzt sage ich euch aber, was die Wahrheit ist. Damit ihr nicht im Ungewissen seid.
Und um das nochmal zu erden, der Student, von dem du gesprochen hast, der alles bezweifelt hat, geht nachher aus dem Vorlesungssaal raus, wo habe ich heute geparkt? Und ohne diese Wahrheit wird er nicht weiterkommen. Und sein Leben, seine Lebenspraxis, was esse ich heute zu Mittag, hat es mit der Kontoüberweisung geklappt, seine Lebensrealität widerlegt, seine Philosophie an der Stelle. Mhm. Das habe ich immer wieder in Diskussionen erlebt. Du kannst nicht so leben, wie du theoretisch immer so behauptest an der Stelle.
Ja, heißt es dann, Wahrheit hat mit Fakten zu tun?
Mindestens, ja. Nicht nur, aber mindestens.
Mindestens.
Ja, genau.
Also ich denke, wenn der Startpunkt geklärt ist, ja, also wenn die Grundannahme geklärt ist, sagen wir mal, wir leben und es ist, und wir sollen auch leben. Als Menschen. Ja. Ja. Dann auf dieser Grundlage braucht man natürlich eine Schlüssigkeit in dem, was das bedeutet. Ja. Ja. Also wir könnten jetzt nicht sagen, wir leben und wir sollen auch leben, aber töten ist okay oder so. Also das würde dem ja zuwiderlaufen. Also ich denke, es entspannt schon mal, beziehungsweise es hilft schon mal zu wissen, wovon man spricht, wenn man von Wahrheit spricht, dahingehend, dass man mit einer Grundannahme arbeitet, die man durchdekliniert, als wenn man denkt, was ich sehe oder was ich denke, ist gleich Wahrheit. Ja. Ich denke, da kommt eine andere Entspannung oder Grundlage auch in dem Erörtern der Diskussion, also erst um Wahrheit. Also, dass man sein Feld absteckt, dass man seine Grundlage, seine Grundannahme äußert und sich auch dessen bewusst ist, dass das eine Grundannahme ist und sie nicht gleich der Wahrheit im absoluten Sinne setzt, sonst würde man sich ja zum Maßstab machen. Mhm. Und nachdem man das für sich geklärt hat, entweder innerhalb dieser schlüssigen, also innerhalb dieser Annahme schlüssig sich auszutauschen oder dieser Grundannahme mit ihren Argumenten anderen Annahmen mit ihren Argumenten gegenüberzustellen. Also jetzt auf die Realität Gottes bezogen, von der du sprichst, Winfried, würde für mich bedeuten, was ist die Grundannahme, von der die Bibel spricht in Bezug auf Gott oder wie stellt sich Gott dar und inwieweit ist das, wie er sich darstellt, diese Realität, man kann ja beiseite lassen, ob man sie annimmt oder nicht, aber inwieweit ist diese Realität in sich schlüssig, also inwieweit findet sich eine innere Kohärenz in der Realität Gottes, wie sie sich uns in der biblischen Geschichte so darstellt. Und natürlich mit ihren Rückwirkungen auf uns, ja, ob wir uns dieser Grundannahme anschließen oder nicht, denn es ist schwerwiegend. Ja. So da, also es geht ja nicht um Peanuts sozusagen. Ja. Also da geht es dann um mehr als, ob die, das Bankkonto funktioniert. Also, obwohl es, also, ja. Sondern es geht ja darum, wie ich mein Leben und meine Sicht begreife, mit ganz konkreten Auswirkungen.
Jetzt natürlich die Frage, wie verhält sich das mit Objektivität und Subjektivität? Das heißt, was du jetzt beschreibst, ist ganz wichtig. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Die Grundannahme muss erstmal klar sein. Aber da kann natürlich jemand kommen und sagen, na, es ist die Grundannahme, die du akzeptiert hast. Das ist für dich schlüssig, aus welchen Gründen auch immer. Aber das ist deine subjektive Meinung. Das ist deine Wahrheit. Meine ist es nicht, könnte ja jemand sagen.
Ja, ja.
Könnte nicht nur, das tun auch.
Das tun
passt auch. Ja. Dann erkläre ich, wie ich auf der Grundlage meiner Annahme die Welt sehe.
Okay.
Dann hast du die Möglichkeit zu hören. Und auch deine eigene Perspektive auf die, und deine Grundannahme, insofern sie eine andere ist, ja. zu hinterfragen oder sie zu schärfen. Und umgekehrt habe ich auch die Möglichkeit, deine Grundannahme kennenzulernen und ihre Schlüssigkeit und auch zu sehen, wo deckt sich das nicht und wo überschneidet es sich, wo geht es auseinander, wo kommen wir zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Und dann kommt es womöglich zu einer Art intersubjektiven Objektivität, wenn man es so haben möchte, dass sich ja einiges so deckt, denn also außerhalb des Subjekts, was soll passieren? Also wir gehen ja an die Sahne heran, aber es kann sich ja was ansammeln, wo wir merken, also wenn mehr Berührungsfläche entsteht, kann sich das schon zu einer Ebene verdichten, dass keiner von uns das in Frage stellt. Also zum Beispiel wäre so ein Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wer könnte also ein Satz sein? Also wenn viele ihren Hut da reinwerfen,
A ist ungleich nicht A.
Ganz genau. Und dann können wir annehmen, wir kommen einer universellen, eher objektiven Realität oder Annahme näher.
Aber also, es hat ja etwas mit meiner Wahrnehmung zu tun, oder?
Natürlich.
Also wie nehme ich etwas wahr? Die Leute, die Unfälle untersuchen, stoßen ja schnell auf das Problem, dass jeder eine andere Wahrnehmung hat. Okay. Das Auto war blau, das Auto war grün, das Auto war rot, da saß einer drin, da saßen zwei drin. Also es kann so divergieren, dass du am Ende verzweifelt die Hände hochwirfst und sagst, wir wissen gar nichts.
Genau, aber wenn mehrere Menschen
sagen, dass es ein Auto war.
Das stimmt. Da haben wir ja schon was. Ja? Wir haben ein Auto und wir haben Menschen. Zwei. Das ist ja schon sehr, sehr viel.
Ja? LKW.
Also, da gibt es ja die Realität des Autos und der Menschen. Da haben wir doch eine gemeinsame Grundlage. Und womöglich, wenn wir traurig sind oder betroffen sind, dass es zu diesem Unfall gekommen ist, dann kann man auch sagen, es gibt etwas, was sich Solidarität nennt bei Menschen. Also, dass sie nicht wollen, dass jemand in einem Unfall verwickelt ist und große Schäden nimmt. Also, es gibt so etwas wie Mitmenschlichkeit. Könnten wir auch daraus schließen.
Und auch, also ich meine, man kann ja tatsächlich auch Erinnerungen einpflanzen. Also Experimenten, wo sie den Leuten, wo sie sie gefragt haben und gesagt haben, deine Mutter hat uns erzählt, dass du damals gestürzt bist im Wald beim Pilze suchen und dir das Bein gebrochen hast. Und die Person weiß es gar nicht, aber wenn man das ein paar Mal wiederholt, irgendwann bei der dritten Sitzung sagt sie, ich erinnere mich noch, wie es gerochen hat, ja, in diesem, der Waldboden, auf den ich gefallen bin. Das heißt, es braucht dann auch wahrscheinlich an manchen Stellen so, dass die Gruppe, also die eigene Subjektivität, da kommt man nicht raus. Aber je mehr Subjekte zusammenkommen, wahrscheinlich wird der Nenner kleiner, auf den man sich einigt, aber der wird auch sicherer dann zumindest so, weil das die Wahrscheinlichkeit, dass viele Leute sich in einer Erinnerung irren, das wäre dann schon so eine Massenpsychose. Mhm. Ja, also die Bibel argumentiert ja dann so, 500 Leute haben Jesus gesehen nach der Auferstehung. Ja. Und das wurde zu einer Zeit geschrieben, wo die alle auch noch da waren, um zu widersprechen. Das heißt also, dass 500 Leute sich das Gleiche einbilden, das ist dann schon sehr unwahrscheinlich. Und da ist, glaube ich, dieser, dieser Konsensaspekt der Wahrheit, dass die Leute sich einig sind, auch noch was, was eine Rolle spielt. Mhm.
Das heißt, diese Information, die du jetzt gerade erwähnst, die hat dir geholfen, den Schluss zu ziehen, ich liege mit meiner Grundannahme richtig, dass hier etwas weitergegeben worden ist, das stimmt. Mhm. Darauf kann ich mich verlassen. Mhm. Das ist die Basis, auf der ich leben will.
Ja.
Ist das so?
Bei Wahrheit ist es immer die Frage, wie zuverlässig ist so eine Information, so eine Aussage. Ja, ja, genau. Und ich denke, das eine ist eben die Fakten. Wenn jemand sagt, in Paris steht ein Eiffelturm, dann kann ich ja da hingehen und gucken.
Und
ich bin ja nicht nur auf subjektive, ich kann Fakten...
Ja, Bild reicht nicht, ne? Das könnte ja eine Fotomontage sein.
Zum Beispiel, genau. Also ich kann mich selbst überzeugen. Ne? Und das andere ist, von den Fakten, ich meine, die meisten Fakten, die wir überprüfen, sind nicht, dass ich durch die ganze Weltgeschichte, sondern dass ich auch zuverlässige Quellen nachprüfe, im Lexikon nachschaue, wo ich sage, ey, so viel Vertrauen habe ich, wenn da drin was steht, dann kann ich mich da in den Fragen nicht, aber in den Fragen...
Vertrauen.
Genau.
Und bei der Mondlandung ist dann schwierig, ne? Deshalb sagen ja manche so diese Verschwörungstheoretiker, das ist alles im Studio nachgestellt worden, die Amerikaner waren nie da oben.
Ja. Und deswegen
da kann ich ja nicht hingehen, steht die amerikanische Flagge wirklich auf.
Ist Wahrheit der gleiche Grundstamm wie Treue, zuverlässig, Vertrauen? Das ist spannend. Mhm. Also wenn man so ein bisschen in die Sprachen reingeht, deswegen auch dieses Amen, Amen, was so im Neuen Testament immer steht.
Ja, das kommt ja von dieser Wurzel.
Wahrhaftig, wirklich. Es ist zuverlässig, ich kann mich verlassen.
Also, weißt du, was noch interessant ist? Im Hebräischen hast du dann den Ausdruck Emuna, der kommt ja von derselben Wurzel, der in der Septuaginta mit Pistis übersetzt wird. Und Pistis ist das griechische Wort für Glauben.
Genau.
Das heißt also, du hast hier eine Verbindung, Wahrheit, und Zuverlässigkeit, Vertrauen gehören eigentlich zusammen. Also Wahrheit im biblischen Verständnis ist etwas, was vertrauenswürdig ist, was zuverlässig ist.
Und das führt, glaube ich, zu der, also mich zumindest zu der Annahme, dass es hier nicht darum geht, irgendwie so Fakten zu prüfen. Jetzt zu sagen, es ist von 500 Leuten die Rede, die Jesus nach der Auferstehung gesehen haben sollen. Ergo, es wird wahrscheinlich sein, da würden mir auf Anhieb wahrscheinlich 5 Argumente einfallen, auch das dekonstruieren zu können, sozusagen.
Ne? Ich sage nicht nur Fakten, nicht nur.
Wo hätte sie hingehen können und so weiter, ist da vieles möglich.
Ja.
Also worauf ich aber hinaus möchte in dem Zusammenhang ist, im Kontext der Bibel wäre dann die Frage, also es heißt ja, Gott ist da und er will Menschen Gutes. Oder diesen Text, den du mit uns gelesen hast, Winfried, am Anfang, da heißt es ja, lese ich gerade mal in 1. Timotheus 2, das heißt, Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, und dann kommt es, der Satz. Und das ist für mich die Wahrheit, von der hier die Rede ist.
Okay.
Denn eine ist Gott, und eine ist Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit, sagt er. Also das ist, also für ihn ist Wahrheit, dass Gott da ist, dass Jesus Christus da ist und dass eine Verbindung zu uns geschaffen wird und wir wieder zurückkehren, sozusagen. Also, das heißt, da kommt die Ebene der Erfahrung. Ja?
Auf jeden Fall.
Also Gott sagt, ich bin da und ich will dir Gutes. Und da wird die Frage sein, erfahre ich das? Erfahren das Menschen? Oder wie erfahren wir das? Also insofern ist dieser Wahrheitsbegriff nicht ein abstrakter Begriff.
Wieso wäre die Erfahrung weniger dekonstruierbar als die Bezeugung durch 500 Leute?
Ist auch dekonstruierbar. Okay. Es ist alles dekonstruierbar.
Eben, ja.
Man kann mir auch sagen, du hast dir halt einen gütigen Gott vorgestellt, der dich umhüllt und das tut dir gut.
Das hat dir voll geholfen.
So. Genau. Du hast
dich prächtig entwickelt.
So ist das. Ist auch genau, wunderbar.
Deswegen die Kombination von Fakten und Erfahrung, Subjektivität und Objektivität finde ich schon wichtig. Für die Menschen damals war schon die Frage, war das Grab wirklich leer gewesen? Ist der Leichnam gestohlen worden? Ja. Das war ja das Gerücht, das umgegangen gewesen ist. Das hat man ja bewusst in, jetzt ist die Frage, was ist Wahrheit an der Stelle? Ja. Und deswegen die Kombination von Fakten und Erfahrung war für mich die Grundlage, überhaupt mich auf diese Geschichte einzulassen an der Stelle. Mhm. Nur wie du sagst, hey, da gab es Zeugen. Mhm. Hey, das scheint irgendwie nicht nur so irgendwo gesponnen zu sein. Ja, und dann wie du sagst, das muss aber irgendwie heute ja auch wohl eine Relevanz für mich haben, ob das jetzt damals passiert ist oder nicht. Mhm. Wenn dieser Gott lebt, dann muss er ja auch heute noch erfahrbar sein. Ja. Und diese Kombination, da kommen wir dann an einen Punkt.
Aber sagen wir doch mal ganz ehrlich, wir glauben doch nicht an irgendwelche...
Ich war schon ganz ehrlich.
Good for you. Wir glauben doch nicht an irgendwelche Wahrheitssätze, sondern wir glauben, wenn ich das mal so ausdrücken darf, wir glauben an Personen. Das heißt, und das ist auch der Wahrheitsbegriff im Alten Testament. Der wurde ja auch verwendet für Vormundschaft zum Beispiel. Ja, jemand ist in eine Beziehung, eine verlässliche Beziehung eingetreten. Das heißt also, Simret, ich sehe dich, du bist für mich Wahrheit als Person. Mhm. Und wenn ich dich als vertrauenswürdig ansehe, was ich natürlich rückhaltlos tue.
Das würde ich gerne annehmen wollen.
Sehr gerne. Dann vertraue ich dem, was du sagst.
Wahrheitssätze.
Und es verbindet sich. Beides. Es verbindet sich. Es ist nicht nur ein Satz, der irgendwo steht, sondern es ist von einer Person formuliert, dich. Und ich glaube, das kann man nicht trennen.
Ja. So ist das. Und das, was du dann annimmst oder dich einlässt, muss sich auch bewähren. Ja. Also, also diese Vertrauenswürdigkeit, das muss ich ja bestätigen. Ja. Also wenn ich für dich da bin, dich freundlich anlächle und dein Auto mal zur Werkstatt fahre, was jetzt nicht gedeutet werden soll, dass ich das tatsächlich tue. Ich enttäusche dich schon. Gerne. Also wenn ich mein Wort halte dir gegenüber, dann werde ich für dich zur Wahrheit sozusagen. Aber wenn es inkongruent wird, wenn ich sage, Winfried, du bist nett, aber ich erzähle andere Sachen über dich oder so, dann wird es inkongruent. Also als solches finde ich gerade diesen ja.
Aber was mache ich jetzt, wenn ich bestimmte Erwartungen habe? Wenn ich jetzt die Erwartung hätte, du würdest mein Auto zur Werkstatt bringen, dann wäre ich jetzt enttäuscht, wenn du sagst, nee, das mache ich nicht, das geht mir zu weit. Und ich glaube, das ist ja auch das Problem, das viele Menschen haben, dass sie die Erwartung haben, Gott ist immer gut, was ja auch stimmt, aber dann erleben sie Schlechtes in ihrem Leben. Sie erleben Leid, sie erleben Schmerz, sie erleben Tod. Mhm. Und dann sagen sie, dann bin ich enttäuscht von Gott. Mhm. Dann ist das nicht mehr mein Gott. Dann ist das nicht meine Wahrheit. Oder es gibt ihn gar nicht.
Aber wenn es die Erfahrung aber gibt, irgendwann auf unserem Weg, dass ich nicht nur gesagt habe, dass ich dein Auto zur Werkstatt bringe, sondern dass ich das tatsächlich tue, und das ein paar Mal, dann kannst du darauf zurückgreifen und sagen, also auf dieser Ebene kann ich mich eben darauf verlassen. Also als solches
Treue,
Zuverlässigkeit. Dann ist deine Zuverlässigkeit.
Jetzt geht's aber noch weiter. Mhm. Solltest du tatsächlich entgegen meiner Erwartung mein Auto nicht zur Werkstatt fahren, habe ich trotzdem noch die Wahl, dir doch zu vertrauen und davon auszugehen, du bist verhindert gewesen, du hast Gründe gehabt, gewichtige Gründe, die dich daran gehindert haben, meine Erwartung zu erfüllen. Das heißt, dieses Grundvertrauen darf ich dann in dem Moment nicht oder sollte ich nicht verlieren.
Solltest du nicht verlieren. Und was aber diese Frage führt uns eigentlich dazu, dass sich bei Wahrheit darum handelt, zumindest im biblischen Kontext, dass jemand das tut, was er sagt. Er erweist sich als zuverlässig. Mhm. Also ist ein Beziehungsbegriff. Genau. Ja? Mhm. Nur, wenn das ein Beziehungsbegriff ist, können sich aber die Konstellationen dieser Beziehung und wo man sich befindet, ja verändern. Also, das heißt, es kann, also mit diesem Bild zu arbeiten, es kann ja sein, dass ich dich mit einem neuen Auto überraschen möchte, aber das weißt du bloß nicht. Ja? Das weißt du noch nicht. Ja? Aber es kann auch sein, dass du dieses Auto irgendwie nicht mehr brauchst und ich wollte dich anrufen, aber es gab ein Netzwerkproblem. Ja. Aber es kann auch sein, dass ich dir gesagt habe, ich werde das Auto entsorgen, aber du hast es vergessen. Ja. Also ist, okay, das ist jetzt zu konstruiert. Also, der Punkt ist, Wahrheit, und das ist für mich sehr, sehr entscheidend in dem Kontext, ist nicht etwas, was da auf der inhaltlichen Ebene immer gleich bleibt, sondern auf der Beziehungsebene, nämlich Vertrauenswürdigkeit und füreinander da sein und sich bewähren, ist die Grundlage. Aber was wann passiert, Auto ja oder nein, oder die Gesundheit wird mir geschenkt oder nicht, oder es wird besser oder nicht, damit
das,
ist nicht
das heißt, in der,
beantwortet.
In also, der wahrheitlichen Beziehung kann es auch durchaus Neues geben, kann es auch Überraschungen geben.
Es kann auch sogar was Gegenläufiges geben.
Gibt es dann Abstufungen an Wahrheit? Also gibt es Sachen, die wahrer sind als andere in der Beziehung? Oder gibt es so, also ich bin jetzt immer noch in deinem Beispiel am Denken, ne? wenn der Beziehungsbegriff jetzt auf Gott übertragen ist, gibt es Dinge, wo ich mir ganz sicher sein kann? Und dann gibt es Dinge, wo ist eine Beziehungsfrage ist, die sich noch entwickeln, wo ich vielleicht Überraschungen erlebe oder so. Ja?
Und das ist die, also sicher, also es hilft zumindest, wenn du dir sicher bist, dass Ehrlichkeit da ist, dass Liebe da ist, Akzeptanz da ist, Klarheit da ist. Aber damit ist die Komplexität nicht weg, denn deshalb spricht auch die Bibel von Weisheit. Die Frage ist ja, was ist wann dran? Also die Grundlage, die ist schon wichtig. Ehrlichkeit, Zugewandtheit, Akzeptanz, die ist ja da, die ist Wahrheit. Die ist für mich auf der Grundlage dieser Grundannahme unumstößlich. Aber die Frage ist, was kommt wann in welcher Form zu tragen, ist ja nicht beantwortet. Also es kann ja sein, dass ein Ausdruck der Liebe, das wäre dann so, wenn Liebe jetzt ein Grundwert ist oder eine Grundwahrheit ist, kann ja sein, dass sie sich darin ausdrückt, dass ich sage, es ist okay, was jetzt, wenn was schiefgelaufen ist, ich vergebe dir, passt schon. Mhm. Oder es kann ja auch sein, dass ich dir eine Ohrfeige verpasse. Also, ihr versteht, was ich meine. Ja. Und das ist der Ausdruck der Liebe im Sinne von Konfrontation. So müsste man es nennen. Es ist dieselbe Liebe, aber sie muss ja in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Ausdrucksformen finden. Wenn man das aber auf dieser Ebene gleichsetzt, dass Liebe gleich ist immer umarmen, aber ein andermal kommt es zu Konfrontation, dann kommt es eben zu diesem Widerspruch, wo du dir sagst, was ist Wahrheit? Aber es ist ein Missverständnis von dem Wahrheitsbegriff.
Das heißt, du kannst ein zuverlässiger Freund sein, aber deswegen bist du nicht 100% berechenbar, weil du eine freie Person bist, die mich auch mit Liebe überraschen kann.
Beziehungsweise, dass dieselbe Liebe unterschiedliche Ausdrucksformen findet, die zum Teil gegenläufig sind, aber dadurch ist die Liebe jetzt nicht aufgehoben. Genau. Ja? Einmal Konfrontation, einmal eben
Und das ist ja die Frage auch der Leitfrage Gott gegenüber.
Ja. Ja.
Die Frage ist, das kann sein, dass Gott nicht zuverlässig ist. Es kann auch sein, dass es vielleicht einen Sinn macht, dass er dieses Leid zugelassen hat. Wäre ja auch eine andere Frage.
Ja, das würde eben abhängen von dem Grundvertrauen,
dass
das entstanden ist.
Ja. Mhm.
Ich meine, was macht ihr denn mit der Aussage von Jesus, ich bin die Wahrheit? Johannes 14, Vers 6, bekannter Text. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und dann laboriere ich mit dem Text in Johannes 3. Da steht nämlich, Vers 21, wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht. Wir haben jetzt gerade gesagt, Wahrheit ist ein Vertrauensverhältnis.
Gerade deshalb, das ist Kapitel 3, wäre für mich die Schlussfolgerung. Also mit anderen Worten, Jesus kann sagen, er ist die Wahrheit, weil er das tut, was er sagt. Also da ist eine Deckungsgleichheit zwischen dem Gesprochenen und dem Getanen. Also er sagt nicht nur, liebt eure Feinde, er liebt sie.
Also er sagt nicht nur, er tut die Wahrheit.
Er tut sie. Dadurch ist er Wahrheit. Also er sagt nicht nur, wenn jemand schuldig wird an euch, vergibt ihm, er tut es. Er sagt nicht nur, tut Gutes für andere, er tut es. Also dadurch ist er Wahrheit. Das heißt, wenn ich dann jetzt im Sinne von Kapitel 3 die Wahrheit tue und zu Gott komme, dann bin ich auch Wahrheit. Also also da ist eine in diesem Aspekt natürlich wohlgemerkt, ja. Also bei ihm ist der so in allen Aspekten ist der die Deckungsgleichheit.
Ich beruhige mich jetzt, dass wir nicht mit Jesus reden.
Naja, zum Glück nicht. Aber in dem Aspekt, ich habe das erkannt. Ich setze es um. Da bin ich ja in diesem.
Du bist wahr. Ja.
Genau, bei mir ist ja die Deckungsgleichheit, deshalb könnte ich mich nicht erdreisten, mich mit ihm zu vergleichen, so gering. Zwischen dem, was ich sage und was ich tue, ist da so gering. Ja. Bei ihm ist aber die Deckungsgleichheit zwischen dem, was er sagt und was er tut,
100%.
Deshalb kann er auch sich erlauben zu sagen, ich bin die Wahrheit. Okay. Aber da geht es weniger darum, dass der jetzt ein Begriff etabliert ist, sondern da geht es auch um Deckungsgleichheit zwischen Wort und Tat, was ihn zu Wahrheit macht.
Also ich denke, der Begriff Wahrheit hat mehrere Dimensionen, so wie der Raum eine Länge, eine Breite, Höhe und Tiefe hat. Reden wir hier jetzt über verschiedene Dimensionen, die diesen Raum, die diesen Begriff ausmachen. Und ich meine, welcher Philosoph ist aufgestanden und hat gesagt, ich bin die Wahrheit? Das ist schon eine Nummer, das kann, glaube ich, nur jemand sagen, der diese Wirklichkeit geschaffen hat, der hinter aller Wirklichkeit steht. Also das ist ein Anspruch, und ich meine, den nimmt Jesus für sich auch in Anspruch. Da kommen wir in eine Dimension rein, dass jemand sagt, ich bin zuverlässig, ich bin schon, ehe Abraham war. Da kommen wir ja in dieses Ich bin, der ich bin. Da kommen wir in eine Realität, in eine Wirklichkeit Gottes rein. Er kann das sagen, ja, ich bin die letzte Realität. Das ist natürlich ein Anspruch, wie gesagt, also ein Mensch, das ist ein Witz. Also in dieser Absolutheit, würde ich dir auch nicht abnehmen. Ich nehme dir ab, dass du in der Wahrheit von ihm bist. Das nehme ich dir ab. Aber würdest du hier hinstehen und sagen, Leute, ich bin's.
Yeah.
Dann würde ich sagen, Simret, also, bei allen Erfahrungen, die ich mit dir gemacht habe, bei aller Zuverlässigkeit, auch die Übereinstimmung deiner Aussagen mit deinem Leben und so weiter, wir sind alle fehlerhaft, das merke ich. Wir sind vergänglich. Du hast einen Anfang, du hast ein Ende. So zuverlässig bist du nicht.
Deshalb könnte ich da diese Aussage nicht treffen. Ja. Aber ich finde es trotzdem bezeichnend, dass in der biblischen Geschichte, wenn von der Realität die Rede ist, nämlich die Realität Gottes, die Wahrheit ist, von ihr grundsätzlich sowohl im Alten als auch im Neuen Testament als ein Beziehungsbegriff, also der Wahrheitsbegriff auf sie als Beziehungsbegriff erfasst wird. So, also du hast das gesagt, so mit Emet, ja, Wahrheit, aber auch Vertrauenswürdigkeit. Ja.
Er schließt einen Bund mit uns. Er weist sich zuverlässig an der Stelle. Du kannst ihn beim Wort nehmen.
So ist das. Ja. Also wir scheinen es weniger mit einem Gott zu tun zu haben, der uns große, abstrakte Sachen erklärt, denen wir zustimmen, sondern es scheint sich durchgängig so zu zeigen, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der das tut, was er sagt, der sein Wort ausführt und als solcher vertrauenswürdig ist. Es ist zutiefst ein Beziehungsbegriff, ja? Was nicht heißt, dass wir jetzt auf anderen Ebenen nicht das herunterdeklinieren können, die Wirklichkeit studieren.
Dein Wort ist die Wahrheit.
Und sehen, da ist eine innere...
Was, wenn ich jemand beim Wort nehme?
Eben, genau.
Muss ich auf irgendwas zurückgreifen?
Also die innere Kohärenz zwischen dem, was da erzählt wird und was geschieht. Aber man kann ja auch, wissenschaftlich an die Texte herangehen oder an die Wirklichkeit herangehen dass sich das auch auf dieser Ebene bewährt. Aber das wären dann mehr die Schlussfolgerungen. Also für mich, ich habe aber eher den Eindruck, dass wir es hier mit einem Beziehungsbegriff zu tun haben in der Bibel, wenn von Gott oder auch von seinem Wort als Wahrheit die Rede ist.
Oder zumindest die Legitimation oder der Zugang dazu folgt über das Vertrauen, über den Glauben. Ja? Und das ist nichts Halbwissenschaftliches, denn die letzte Instanz muss man immer glauben. Die kann man ja, wie wir gesagt haben, nicht mehr begründen. Ich glaube aber, also was heißt denn das, ich bin die Wahrheit? Für mich heißt es schon auch, klar, Gott als die Letztbegründung, als der Anker, an dem alles andere hängt. Aber auch natürlich, dass das Weltbild oder die Weltanschauung der Bibel sich mit der Realität, mit der Erfahrungswelt deckt. Mhm. Ja? Also sprich, das Leben zu navigieren funktioniert mit diesem Weltbild besser, positiver, konstruktiver, weil es wahr ist, weil Jesus die Wahrheit spricht. Und aus dieser Wahrheit dann kommen die Schlussfolgerungen eben für den Alltag, für den Umgang. Ethik, Moral gibt es auch kaum ohne eine metaphysische Grundannahme. Man kann sich natürlich was verhandeln, aber wenn ich Gott an den Anfang setze, dann machen die Sachen Sinn. Dann gibt es Gut und Böse. Und jeder von uns oder viele von uns haben den Eindruck, ja, das gibt es schon irgendwie. Es gibt Dinge, die sind nicht gut. Ja, mit so fernöstlichen Sachen versucht man das manchmal alles so glatt zu bügeln. Aber ganz tief drin weißt du schon, wenn dir jemand was Schlechtes getan hat. Ja? Und da brauchst du dann einen metaphysischen Rahmen, in dem du das zuordnen kannst. Und den bietet das biblische Weltbild auf jeden Fall an der Stelle.
Und einer meiner Lieblingsautoren, C.S. Lewis, hat einmal gesagt, ich glaube nicht nur an die Sonne, weil ich sie sehe, ich glaube auch an die Sonne, weil ich in ihrem Licht alles besser erkennen kann. Und Licht ist eine Metapher für mich, für Wahrheit. Das kann ich testen. Das hattest du vorhin gesagt, macht es Sinn? Ich lasse mich erst mal drauf ein und probiere das aus. Hilft es meinem Leben, wenn ich mich auf dieses Licht einlasse, das mir hier geliefert wird? Klären sich unsere Beziehungen an der Stelle? Kann ich besser leben an der Stelle? Das kann ich ja ausprobieren. Und da denke ich, nicht nur, weil ich sehe, ey, das ist toll, sondern weil ich das auch erfahre, auch die anderen Dinge, ich begreife die besser. Ne? Und da ist wieder diese Frage der Weltanschauung, wie du das sagst. Ne? Das muss ich ja auch bewähren.
Genau. Ja.
Aber wird dann dadurch dann nicht Wahrheit zu einer Grundbedingung, die es mir ermöglicht, nach Wahrheit zu suchen? Mhm. Ich meine, also dass Wahrheit da ist und dass wir sie annehmen, ist ja, damit ist ja noch nicht beantwortet, dass ich weiß, was jetzt dran ist. Mhm. Ja? Also wie sehe ich mich? Mhm. Wie sehe ich den anderen? Man kann ja vieles sehen, ja? Weil auch vieles da ist. Aber für welche Version meiner selbst sie zu sehen, entscheide ich mich. Oder wie sehe ich die Welt?
Ja? Sind wir nicht wie ein hilfloses Kind, das die Bezugsperson des Vaters oder der Mutter braucht, um aus dieser sicheren Vertrauenspositionen die Welt zu entdecken. Mhm. Das heißt also, wenn die Beziehung zu diesem Jesus, der die Wahrheit ist, klar ist, wenn ich da Vertrauen gefasst habe, dann eröffnet sich mir praktisch, es ist wie ein Fenster, das sich mir auftut. Und ich sehe jetzt plötzlich die Welt aus diesem Blickwinkel. Und immer mit der Begleitung. Wir haben ja auch den Text in Johannes 16, Vers 13. Der Geist der Wahrheit, den ich euch verspreche, sagt Jesus, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Das heißt also, das zeigt mir, es ist keine einmalige Geschichte. Ich habe mal Vertrauen zu Gott gefasst und das war's. Sondern da geschieht noch mehr in diesem Vertrauensverhältnis. Bekomme ich neue Einsichten.
Und das, was du nennst,
Weltanschauung, ja, wird geformt.
Dieses Bild von Eltern und Kindern ist doch auch bei dem Studenten. Wie ist der denn aufgewachsen? Warum lebt denn der überhaupt? Weil da Bezugspersonen waren, die ihn ernährt haben, die ihn gekleidet haben, wo er Vertrauen hatte. Das sind diese Vorannahmen, die habe ich doch gar nicht geschaffen. Die habe ich erst mal in Anspruch genommen. Ohne dieses Licht würde ich doch jetzt gar nicht diese skeptische Frage stellen können. Ich wüsste nur nicht mal, wo die Uni ist. Ich hätte doch nicht mal meine Bildung. Wäre ich in dieser Skepsis auf die Welt gekommen, hätte ich meine Muttermilch abgelehnt und dann wäre ich auch wieder gestorben. So. Ich meine jetzt nur, bist du in der Lage, Skeptiker zu sein, musst du schon sehr viel vertrauen in Menschen, sonst hättest du gar nicht bis an den Punkt kommen können. Ja.
Aber es ist tragisch, dass Leute das scheinbar vergessen oder in Anführungszeichen vergessen und es dann nicht übertragen können, dass es eigentlich um genau dasselbe geht. Ich habe einen Text, den ich gerne mit euch mal anschauen würde, und zwar in Epheser Kapitel 1. Epheser Kapitel 1 und da Vers 13. Da heißt es, der Paulus spricht hier zu den Ephesern, schreibt ihnen, in ihm seid auch ihr, es geht um Christus, ja? Also vorher wird Christus erwähnt. In ihm, also in Jesus Christus, seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Und so weiter. Ich finde das sehr spannend, dass hier praktisch die Wahrheit erklärt wird. Nämlich, sie ist das Evangelium von unserer Seligkeit.
Ja, das ist, glaube ich, diese Bedeutung, die auch Paulus dem Timotheus ja da so, oder dem Neuen Testament ja sehr vorherrschend ist. Die haben sich nicht gefragt, sind die Gesetze der Logik zuverlässig so, ja, an der Stelle, sondern denen ging es darum, ist Jesus der Messias? Ist das wahr? Ja, ist er wirklich der Verheißene mit allem, was da dran hängt? Und alles andere war an der Stelle, glaube ich, nicht so sehr im Fokus. Denn dass es einen Gott gibt, für viele war das zumindest klar. Also so die krassen Atheisten findet man jetzt im Neuen Testament nicht so. Die Frage war ja, wie ist denn dieser Gott und hat dieser Jesus was mit diesem Gott zu tun? Ja? Das Evangelium ist die Wahrheit.
Das war die zentrale These.
Ja, genau.
Das heißt, es war nicht in einer abstrakten Logik wie die Griechen, sondern es war in einem konkreten Versprechen Gottes, da wird einer kommen. Ja. Und unter den Bedingungen und da. Und die haben da gewartet. Die haben sich Gedanken gemacht, wer wird der Messias sein, wann kommt er und so weiter. Und da gab es Versprechen und da konnte man gucken, sind die in Erfüllung gegangen und so weiter. Sie haben Gott beim Wort genommen. Der Retter muss kommen. Ist er das? Und es sind ja viele gekommen, die aufgetreten sind und haben gesagt, ich bin's, ich bin der Messias. Weil ja Jesus war ja nicht der Einzige gewesen an der Stelle.
Aber du erwähnst die Gesetze der Logik. Meine, ist das logisch? Ich denke gerade drüber nach. Ich kann ja, wenn wir jetzt sagen, die Wahrheit des Evangeliums, also die Wahrheit der guten Nachricht, und wenn wir so sagen, naja, Wahrheit ist Wahrheit, musst du halt vertrauen, dass es die Wahrheit ist. Aber es gibt ja Leute, die vertrauen nicht. Die nehmen das nicht an.
So wie Thomas.
Ja.
Er glaubte nicht, dass er auferstanden ist.
Nein.
Ja, und was macht Jesus dann? Er sagt nicht, jetzt komm, du musst blind und so weiter. Nee, er erscheint ihm und sagt, du hattest gesagt, wenn ich nicht meine Hände in seine Wunden lege, dann werde ich nicht glauben. Und was macht er? Er gibt ihm die Gelegenheit, er gibt ihm die Erfahrung.
Wobei er nicht dasteht, ob er es wirklich gemacht hat.
Ob Thomas es gemacht hat, ja, genau. Aber das Interessante ist ja, dass er dann sagt, Thomas, du hast geglaubt, weil du es gesehen hast. Glücklich ist der Mensch, der auch glauben kann, ohne dass er das, was du jetzt hier durchgemacht hast, gemacht hat. Und da bin ich wieder, ab und zu müssen wir eben auch unseren Eltern, unseren Freunden oder sonst jemandem vertrauen. Ohne das, ich kann nicht alle Erfahrungen machen. Ich kann nicht in meinem Physikstudium alle physikalischen Experimente der letzten Jahrhunderte mitmachen. Ich muss irgendwann mal auch in meinen Buchen denken, oh, Wasserstoff und Sauerstoff habe ich zwar noch nicht probiert, aber gehen wir mal davon aus, es gibt Knallgas und dann entsteht Wasser da drauf. Ne? Also irgendwann bin ich auch auf Vertrauen angewiesen.
Ja.
Vertrauen auf andere.
Aber wobei natürlich bei den Naturgesetzen sagen kannst, also wenn ich hier das Glas nehme und fallen lasse, dann dem kann ich nicht ausweichen. Ja? Das Gesetz der Schwerkraft ist kannst du nicht diskutieren. Oder? Sondern das ist wahr.
Ja.
Aber
als mein Bekannter einen Autounfall hatte und der Fahrer kam von links, hatte er das nicht geglaubt. Sie sind schuld. Schauen Sie mal, wo Sie... Kann nicht sein. Der hatte so eine Angst davor. Es war ein junger Student, der das Auto seines Vaters hatte. Du kannst sehr wohl der klaren Wahrheit... Du kannst einfach... Es ist nicht so. Es ist nicht so. Er wollte, bis die Polizei kam, das nicht akzeptieren, dass er von links gekommen ist und keine Vorfahrt hatte. Also es ist erstaunlich, was man alles verdrängen kann.
Also das... Ja klar, wenn man etwas nicht annehmen kann oder will, ob man
der Wahrheit
ob weiß oder nur nicht ausweicht, dann hilft nichts. Ja? Aber hier, also ich hänge noch an diesem Gedanken nach, was jetzt durch diesen Text von Epheser entstanden ist. Also die Leute im Kontext, in ihrem Kontext hören, ein Messias soll kommen. Und jetzt stellen sich die Frage, ist er es oder nicht? Da geht es wirklich um was.
Ja.
Also die Entscheidung, die du da triffst oder die Beschäftigung, die du da angehst und ob du dich dem anschließt oder nicht, es sei denn, du nimmst so vom Buffet der Religion, nimmst mal den Messias und so weiter. Ist ja vieles ist da möglich. Da geht es ja wirklich um was. Mhm. Ja. Also, das heißt, so für mich ist so dann so die Frage, okay, geht es darum, dass ich als Mensch mit den Möglichkeiten, die ich habe, jetzt, die hatten auch keine andere, eine Entscheidung treffe und sage, ich lasse mich ein, mhm. ich vertraue dem und probiere das für mich aus und sehe auf meinem Weg, inwieweit sich das für mich bewährt oder nicht. Also da käme jetzt für mich so diese zweite Dimension von der Wahrheit, von der die Bibel redet, oder wenn sie von Jesus oder von dem Heil als Wahrheit redet, kann ich sie nur erfassen, wenn ich sie erlebe, sozusagen.
Wenn du diesen Messias nachfolgst.
Ganz genau, wenn ich ein Jünger bin, wenn ich mich einlasse, wenn ich diesen Weg gehe. Das heißt ja immer noch nicht, dass ich nicht in die Irre gegangen bin. Das ist möglich, das entspannt einen. Ja? Zu sagen, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen an dieser Wirklichkeit. Ich bin jetzt in dieser, weil ich diese Annahme habe. Das führt mich dazu, andere jetzt nicht zu verurteilen, mich auch zu entspannen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mich hier anschließe, sie wird mich was kosten. Und vielleicht geht es darum, dass in dieser Erfahrung, die sich bewährt, die sich wiederholt, sich etwas sozusagen stärkt in meinem
aber das,
Leben.
Aber das bedeutet, ich bin in einer anderen Dimension als zum Beispiel in der Naturwissenschaft. Mhm. Ich bin überzeugt davon, ich behaupte das jetzt einfach mal, Gott wäre es möglich gewesen, auch das Evangelium, die gute Nachricht von der Erlösung, so zu konstruieren, dass sie ein Naturgesetz ist wie das Gesetz der Schwerkraft. Und ich kann dem gar nicht ausweichen. Mhm. Es ist zwingend, wenn ich nicht irre werden will an mir selber. Ich kann das gar nicht leugnen. Mhm. Aber so ist es nicht. Und ich frage mich, warum hat das nicht eine besondere Bedeutung, dass Gott hier eine, praktisch die Wahrheitsfindung in diese Dimension verlegt hat. Ich nenne es jetzt mal Dimension. In diesen Raum, wo ich sagen kann, nein, dieses Vertrauen bringe ich jetzt nicht auf. Mhm. Ich entscheide mich dagegen. Es ist nicht zwingend, dass er das extra so gemacht hat, weil es eben um eine Beziehung geht. Mm. Eine Beziehung kannst du nicht erzwingen.
Mm. Also ein Naturwissenschaftler hat mal gesagt, würde irgendein Naturgesetz die Bedeutung für mich haben, wie die Frage nach Gott beantwortet wird, dann würden wir uns genauso drüber streiten, über dieses Naturgesetz. Das heißt, was hat das für mich für eine Bedeutung, wenn ich das fallen lasse? Na klar, gibt es Schwerkraft. Und? Orientiere ich mich im Alltag, ist ja gar keine Frage. Aber es hat keine Konsequenz für mich. Hätte das aber die gleiche Konsequenz wie so eine Nachfolge, wo ich ausprobiere, wo ich teste, wo ich auf Überraschungen gefasst bin, dann kommen wir schon in andere Dimensionen rein. Dann streiten wir auch drüber. Und es gibt etliche Dimensionen, wo sich auch Naturwissenschaftler drüber streiten, wenn das so in diese Wertefrage reinkommt.
Ja, wenn wir die berühmte Auseinandersetzung zwischen Galilei und der Kirche nehmen. Ja, das bestätigt das, was du sagst.
Wenn Wahrheit relevant wird, dann
Es geht es vielleicht dann so auch bei der Wahrheit, wenn dieser Raum in der Beziehung da ist, eigentlich ein schöner Gedanke. Es geht hier darum, dass man sich einlässt aufeinander und sich was daraus entwickeln kann. Darin geschieht die Wahrheit sozusagen. Also die Wahrheit Gottes, so wenn ich dich richtig verstehe, drückt sich ja darin aus, dass sie sagt, ich bin da und du kannst dich darauf einlassen, dass ich da bin und dann wirst du etwas erleben. Wenn du ja sagst, machen wir was zusammen. Wenn nicht, respektiere ich das. Mhm. Und jetzt, wenn du dich dann darauf einlässt, begeben wir uns auf eine Reise. Mhm. Und bei dieser Reise, in der wir uns befinden, gibt es viele Höhen und Tiefen, links, rechts, rauf und runter. Und wenn wir von Wahrheit dann auf diesem Weg sprechen, sprechen wir vielleicht davon, dass wir in einem Prozess der stetigen Wahrheitsfindung uns befinden und weniger darum, dass wir das etwas erfasst haben, was wir immer wieder anwenden.
Die Weltformel.
Genau, also in diesem Licht, also in dem wir uns bewegen, suchen wir danach Wegen. Also dann, jetzt wäre für mich die Wahrheit im existenziellen Sinne, mich zu fragen, Semrat, was ist jetzt für dich Wahrheit? Denn damit würde einhergehen die Frage, was ist jetzt dran? Ist jetzt, also, oder wie siehst du dich? Also geht es jetzt darum, dass du dich entspannst und sagst, es ist gut? Geht es darum, dass du deine manche Hausaufgaben angehst, die du angehen musst? Geht es darum, dass du ein Gespräch aufsuchst, das du aufsuchen musst? Geht es darum, dass du jetzt die Dinge erträgst, die da sind, weil du sie nicht ändern kannst? Geht es darum, dass du dich jetzt auf das Positive konzentrierst? Geht es darum, dass du dich eben nicht auf das Positive konzentrierst, sagst, okay, was muss jetzt getan werden? Versteht ihr, wie ich meine? Also, also die Realisierung von Wahrheit, ja, was man ist, was man nicht ist, was man tut und so weiter, eben. Und auch in den Dingen, die getan werden müssen, dass dort sich die Wahrheiten ereignen, sozusagen, die durch Weisheit, Ehrlichkeit, und die Annahme mit Irrtum und dann angegangen werden.
Die große Feststellung, die große Erkenntnis, dass es im Rahmen einer Beziehung möglich ist.
Ganz genau, auf der Grundlage dieser Beziehung.
Ich würde sagen, wir Menschen sind aus diesem Grund beziehungssüchtig. Und ich nenne das jetzt mit diesem Begriff, obwohl ich das sehr positiv sehe. Wir suchen Beziehungen. Ich glaube, weil wir tief drinnen ahnen, dass wir in einer Beziehung Sicherheit, Verlässlichkeit haben können. Und deshalb ist ja auch die furchtbare Tragik, die wir Menschen erleben, wenn Beziehungen zerbrechen und dann die große Enttäuschung kommt, der war doch nicht so verlässlich oder die war doch nicht so verlässlich, wie ich dachte.
Und da braucht es diesen Abgleich, ja?
Genau.
Also das ist ja so am Anfang angesprochen worden. Wie sehe ich das? Wie siehst du das? Wie sehen wir es? Und dann kommt mehr zusammen. Also Wahrheit auch als ein Gemeinschaftssucherlebnis, oder wie man das nennen möchte.
Ja? Aber dann sind wir, dass die Wahrheitsfrage eigentlich eine Freundschaftsfrage ist. Das ist im Kern der Bibel, die Frage einer Freundschaft mit Gott. Und deswegen kann Jesus sagen, ich bin die Wahrheit, ich bin der Zuverlässige, ich bin der, den du suchst. Der hinter allem steht, auf den du dich verlassen kannst, dass ich gut bin. Ich könnte auch nur ein paar Weltformeln und Naturgesetze suchen. Aber was wir suchen, ist eben im Grunde genommen diesen Schöpfer dieser Schöpfung. Wir suchen nicht nur ein Es, wir suchen das Du hinter allem. Und das ist nochmal eine weite Nummer weiter, wie nur, wenn ich jetzt eine Formel hätte, mit der ich alles erklären könnte.
Und wie du gerade ja angesprochen hast, wenn ich dann der Wahrheit begegne und Wahrheit über mich selber erkenne, dann finde ich die Formulierung in Johannes, am Anfang des Johannesevangeliums, so spannend, als es da über das Wort, Jesus, das Wort ist die Wahrheit, Jesus ist die Wahrheit. Und da heißt es über ihn in Vers 14 am Ende, dass er eben voller Gnade und Wahrheit ist. Und in Vers 17 wird das wiederholt. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Also das ist die Beziehung dann wieder. Ne? Dass die Wahrheit über einen selbst, die kann ja auch vernichtend sein.
Oh, ja.
Wenn du der Wahrheit begegnest und die erschlägt dich so. Ja. Aber hier ist sie gekoppelt. In Jesus ist die Wahrheit gekoppelt mit der Gnade. Also die Wahrheit über mich selber mit der Wahrheit über Gott, dass er gnädig ist. Und das bedingt sich dann und macht die Wahrheit über mich selber auch erträglich.
Ja. Und weil Gott in seiner Gnade wahrhaftig ist oder Wahrheit ist, also zuverlässig ist, wird er auch einen Ausweg schaffen. Aber also das finde ich unheimlich wichtig. Und vielleicht ist Wahrheit insofern auch nicht der Realität im nackten Sinne, sage ich mal jetzt, gleichzustellen, dass ich sehe, da ist Zerbruch oder da sind die Dinge, wie sie sind. Das hilft mir, einen klaren Blick zu gewinnen, aber das kann mich vernichten. Mhm. Aber wenn die Gnade da ist, die Annahme, dass da dieser Raum der Beziehung, von der du auch sprichst, wenn das da ist, dann kann ich mit dieser Wahrheit umgehen, dass sie im förderlichen Sinne mich und andere gemeinsam voranbringt. Wenn ich aber nur den Zuspruch habe ohne die Wahrheit, dann kann ich aber nicht wachsen. Also da ist
Illusion. Ich glaube, dass viele das nicht wissen oder sich nicht sicher sind, ob das tatsächlich passiert, was du gerade beschreibst. Denn das, was du sagst, Sven, ist ja spannend. wenn ich die Wahrheit finde, wenn ich die Gott-Wahrheit finde, finde ich auch die Wahrheit über mich selbst heraus. Das will ich aber nicht unbedingt, weil das kann sehr wehtun, diese Selbsterkenntnis, diese Selbstwahrnehmung. Aber wenn ich weiß, dass ich in dem Raum, wo ich der Wahrheit begegne, sicher sein darf, weil ich zwar mich selber erkenne, auch in allen negativen Schattierungen, dass ich Gnade bekomme, dann ist es eine ganz andere Situation.
Deswegen hat Nietzsche einmal gefragt, wie viel Wahrheit verträgt der Mensch? Und ich habe das toll gefunden, die Antwort war in Sprüche, ein schöner Text, der Weg des Gerechten ist wie die Morgendämmerung, die bis zur Helligkeit des Mittags kommt. Das heißt, Gott tut durch seinen Geist der Wahrheit uns nicht. Man kann ja mit Licht jemanden richtig blenden und fertig machen. Das funktioniert. Nee, so ganz langsam wird es eingedimmt. Und so Stück für Stück komme ich weiter. Der Heilige Geist tut uns nicht unsere Masken runterreißen, sondern er wärmt uns, sodass wir den Mantel ablegen und so langsam dann auch in diesen Raum reinkommen können.
Also ich denke, an dieser Stelle passt das, was Jesus gesagt hat in Johannes Kapitel 8, passt für mich, wie er Wahrheit mit sich selbst verbindet. Also, also Kapitel 8, ab Vers 31, Jesus sprach zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ja, also da verknüpft sich das für mich so. Wenn du zu dem Sohn kommst, zu Jesus in dem Fall und zu seinem Wort, wirst du diese Wahrheit erkennen. Also was kann auch schmerzen oder das wird das offenbaren, was da ist. Das, was schmerzt, aber auch zugleich offenbart es ja, dass Jesus zu dir steht, dass Gott zu dir steht. Ist ja auch die gleichzeitige Offenbarung der Wahrheit, ist ja deine Situation, aber auch die Realität Gottes, die zu dir steht. Und wenn du dem ins Angesicht siehst, wie es ist, dann wirst du frei werden. Dann wird dich dieser Wahrheit frei machen, dich als Mensch voranbringen. Ja. Und da, da wird es für mich schon sehr, sehr existenziell, also weil du auch gesagt hast, okay, was wir sehen, schmerzt ja. Und in Jesus verknüpft sich aber beides sozusagen. Die Wahrheit zeigt dir nicht nur, was ist, sondern die macht dich frei. Und das ist eine andere Wahrheit als nur Faktencheck, sondern es ist die Wahrheit Gottes, die sich in seine Liebe und Gnade auch und Zuverlässigkeit dessen auch offenbart und zeigt.
Damit hast du die perfekte Werbung geliefert für eine Gesprächsrunde, die wir genau zu diesem Thema hatten. Was ist Freiheit? Du hast darüber gesprochen, was ist Wahrheit. Ich danke euch, wir sind am Ende unserer Sendezeit angelangt. Danke euch für das interessante, spannende Gespräch. Aber ich finde, das ist ein schöner Ausblick. Ja? Die Wahrheit, also diese Beziehung in diesem Raum, die wird dir auch eine neue Freiheit schenken. Und das ist ja auch etwas, wonach wir Menschen uns sehen. Darum geht es ja. Ja. Vielen Dank. Also, aber trotzdem noch viel zu nachdenken.